Die Ziege wird nicht mehr ganz so tapfer sein, wenn mein Vater sie in die Finger bekommt. Und wie will er das anstellen? Sind die Arme eures Vaters so lang, dass sie bis über die Mauern von Harrenhall reichen, um uns herauszuholen? Falls es sein muss. König Harrens monströser Prunkbau war schon einmal gefallen, also konnte er abermals eingenommen werden. Seid ihr so ein Narr, der glaubt, die Ziege könnte den Löwen besiegen? Oswig beugte sich herüber und schlug ihm träge ins Gesicht. Die beiläufige Unverschämtheit war schlimmer als die Ohrfeige selbst. »Er fürchtet sich nicht vor mir«, erkannte Jaime fröstelnd. »Ich habe genug gehört, Königsmörder. Ich wäre allerdings ein großer Narr, wenn ich den Versprechungen eines Eidbrüchigen wie euch Glauben schenkte.« Er gab seinem Pferd die Sporen und galoppierte nach vorn. »Aeris«, dachte Jaime reumütig, »immer läuft alles auf Aeris hinaus.« Er schwankte mit der Bewegung des Pferdes und wünschte sich ein Schwert. »Zwei Schwerter wären noch besser. Eins für das Mädel und eins für mich. Wir würden sterben, aber wir würden die Hälfte von ihnen mit uns in die Hölle nehmen.«
»Warum habt ihr ihm erzählt, Tart sei die Saphirinsel?« flüsterte Brienne, nachdem Oswig außer Hörweite war. »Vermutlich denkt er jetzt, mein Vater würde viele Edelsteine besitzen.«
»Ihr solltet darum beten, dass er das denkt.«
»Steckt denn hinter jedem Wort, das ihr sagt, eine Lüge, Königsmörder?« »Tart wird wegen des blauen Wassers die Saphirinsel genannt.«
»Er schreit es noch lauter hinaus, Mädel. Ich fürchte, Oswig hat euch nicht gehört. Je eher sie erfahren, wie klein das Lösegeld für euch ausfallen wird, desto eher beginnen die Vergewaltigungen. Jeder einzelne Mann hier wird euch besteigen, aber was kümmert euch das schon? Schließt einfach die Augen, macht die Beine breit und bildet euch ein, sie alle wären Lord Renly.« Gnädigerweise hielt sie daraufhin eine Weile den Mund. Der Tag war halb vorüber, als sie Vargo Hoth erreichten, der gerade mit einem Dutzend weiterer tapferer Kameraden eine kleine Septe plünderte. Die Fenster mit den Bleifassungen waren zerschmettert, die geschnitzten Holzfiguren der Götter hatte man ins Sonnenlicht gezerrt. Der fetteste Dothraki, den Jaime je gesehen hatte, saß auf der Brust der Mutter, während sie näher kamen, und brach die Chalcedon-Augen mit der Messerspitze heraus. In der Nähe hing ein hagerer, glatzköpfiger Septon, kopfüber an einem Kastanienbaum. Drei tapfere Kameraden benutzten die Leiche als Zielscheibe. Einer von ihnen musste gut sein, dem Toten ragten Pfeile aus beiden Augen. Endlich bemerkten die Söldner Oswig und die Gefangenen, und in einem halben Dutzend Sprachen erhob sich Geschrei. Die Ziege saß an einem Lagerfeuer und aß einen halbgaren Vogel von einem Spieß, wobei ihm Fett und Blut von den Fingern in den langen, dünnen Bart troffen. Er wischte sich die Hände am Hemd ab und erhob sich.
»Königsmörder«, sabberte er, »ihr fallt mein Gefangener!«
»Milord, ich bin Brienne von Tart«, rief das Mädel. »Lady Caitlin Stark hat mir befohlen, Sir James seinem Bruder in King's Landing auszuhändigen.«
Die Ziege warf ihr einen wenig interessierten Blick zu.
»Bring für fünf Feigen!«
»Hört mich an!« flehte Brienne, derweil Rorge die Seile durchschnitt, die sie an Jaime fesselten. »Im Namen des Königs des Nordens, des Königs, dem ihr dient, bitte hört zu!«
Rorge zerrte sie vom Pferd und begann sie mit Fußtritten zu traktieren. »Pass auf, dass du ihr keine Knochen brichst!« rief ihm Oswig zu. »Die pferdegesichtige Hure ist ihr Gewicht in Saphiren wert!« Der dornische Timion und ein übelriechender Kerl aus Ibben holten Jaime aus dem Sattel und schoben ihn unsanft zum Feuer. Es wäre ihm nicht schwer gefallen, einem von ihnen das Schwert zu entreißen, während sie ihn herumstießen, doch sie waren zu viele. Und er trug immer noch seine Ketten. Einen oder zwei hätte er erledigen können, am Ende wäre er jedoch dafür gestorben. Momentan war Jaime nicht zum Sterben bereit und vor allem nicht für jemanden wie Brienne von Tart.
»Dief ist ein schöner Tag«, sagte Vargo Hoth.
Um seinen Hals hing eine Kette aus miteinander verbundenen Münzen von verschiedener Form und Größe, gegossenen und geprägten Münzen mit dem Antlitz von Königen, Zauberern, Göttern und Dämonen und allen möglichen fantasievollen Wesen.
»Münzen aus jedem Land, in dem er gekämpft hat«, erinnerte sich Jaime. »Gier war der Schlüssel zu diesem Mann. Wenn er einmal den Herrn gewechselt hat, warum dann nicht ein zweites Mal?« Lord Vargo, es war nicht klug von euch, die Dienste meines Vaters zu verlassen, dennoch ist es nicht zu spät, diesen Fehler wieder gut zu machen. Er wird viel für mich zahlen, das wisst ihr.
Oh, gewiff, antwortete Vargohold. Das halbe Gold von Castlewood Rock soll ich bekommen, aber zuerst muss ich in meine Botschaft senden.
Er sagte etwas in seiner schleimigen Ziegensprache. Oswick stieß Jaime in den Rücken und ein Narr in grünem und rosa Karo-Kostüm trat ihm die Beine unter dem Leib weg. Als er auf dem Boden landete, packte einer der Bogenschützen die Kette zwischen seinen Handgelenken und riss ihm die Arme nach vorn. Der fette Dothraki legte sein Schwert zur Seite und zog einen riesigen, krummen Arak, jenes fürchterlich scharfe, sensenförmige Schwert, dass die Pferdelords so liebten. Sie wollen mir Angst einjagen. Der Narr hüpfte auf James Rücken und kicherte, als der Dothraki auf ihn zustolzierte. Die Ziege will, dass ich mir in die Hose pisse und ihn um Gnade anflehe, aber das Vergnügen werde ich ihm nicht machen. Er war ein Lannister von Casterly Rock, der Kommandant der Königsgarde. Kein Söldner würde ihn zum Schreien bringen. Das Sonnenlicht glitt silbern an der Schneide des Arak entlang, als dieser zitternd herabfuhr, fast zu schnell, um ihm mit den Augen zu folgen. Und Jaime schrie.